So, liebe Leute, ja, ich bin wieder da und erkläre mich für befangen. Warum? Weil ich eben befangen bin. Ich habe angefangen, Podcasts zu machen und dann habe ich zwischendrin wieder aufgehört und wieder angefangen und so weiter. Aber das Problem, dass ich jetzt viele Folgen in der Schublade habe, von deren Publikationswürdigkeit ich nicht ganz überzeugt war. Und deshalb lassen wir die doch einfach unter den Tisch fallen. Komm, weil ich will nicht ständig drüber nachdenken, was ist sagbar, was ist nicht sagbar. Mir geht das so auf den Senkel, das alles. Weißt? Ich will einfach nur schreiben und machen und was weiß ich, aber ja, man kreidet mir an oder wie auch immer. Jedenfalls, ich habe zunächst mal, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, angefangen, rückwärts zu zählen, aber ausgehend von minus 1. Negativ zu zählen und so weiter, ja, warum auch immer. Es gab eine gewisse Explosion, ein gewisses Ereignis in meinem Leben und so weiter. Und die Druckwellen dieses Ereignisses habe ich schon durch das historische Raumzeitkontinuum schon gespürt einfach. Ja. Schon bevor ich dann wirklich davon unterrichtet wurde. Aber ich habe es gespürt, dass es passiert ist und dass es passieren wird und dass es dabei ist, sich zu entfalten und so. Und ab diesem Punkt habe ich schon angefangen mit Folge minus 1, genau, Lilith hieß die, dann minus 2, Sweet Little Eyes und minus 3 schließlich, die den wunderbaren Namen tragen wird, Rose des Donbass. Ja, und dieses Gedicht, das feiere ich einfach so ab, dass ich da geschrieben habe. Aber jedenfalls die minus 3 ist die erste Folge, die noch unpubliziert ist. Naja, wie dem auch sei, also die wird die nächste sein. Mein Podcast war ja zurückgezogen und ich werde jetzt schauen, ob ich den wieder auf die Bahn bringen kann. Der Punkt ist, dann habe ich mit minus 4 weitergemacht, minus 5. Aber da ist die Frage, welche minus 5? Weil ich habe dann angefangen, auf Englisch weiterzumachen ab minus 5. Also ich habe ja immer Deutsch und Englisch gemischt jetzt die letzte halbe Jahr oder so. Dann habe ich minus 5 Englisch, weitergemacht und habe da bis minus 12 sogar weiter gepodcastet. Und das war aber eher experimentell. Ich wollte da wieder das Ausloten wiederum, die Grenze, die Scheide zwischen privat und öffentlich, zwischen was ist sagbar und was muss hinterm Vorhang der privaten Schamhaftigkeit und so bleiben. Und ja, ich gebe es zu, die Scheide, die ist es ja, die mich so wild macht, mein Gott. Aber nicht nur eine. Aber ich weiß einfach nicht, ich hätte einfach gern diese Gewissheit, wo die Grenze ist, einfach die Grenzscheide. Aber ja, so war es halt. Also minus 5 bis minus 12 auf Englisch, aber dann habe ich gemerkt, das ist nicht das Wahre. Habe dann nochmal angefangen mit minus 5, eine Folge so benannt, minus 5, und habe dann nur noch auf Deutsch geredet. Minus 5 war sehr gut, da redete ich über das Erlebnis, auf einem marxistischen Seminar teilgenommen zu haben, von der DKP in Leverkusen, in ihrem Bildungszentrum. Und liebe Grüße hier auch an meinen Lehrer von dort, der teilte ich dann noch mit, mein Podcast und so, was da der Stand ist, dass ich eigentlich Podcaster bin und nur leider gerade momentan ist alles offline. Warum auch immer, aber persönlich private Themen sind mir dazwischen gequetscht. Das ist die Ursache von allem, das Privatinteresse. Und aber bald würde ich den wieder online nehmen, sage ich ihm. Und jetzt heute fühle ich also so Dienstag, 21. November, ja, langsam ist es Zeit. Der Podcast war jetzt knapp 3 Monate offline, seit Anfang September. Damals habe ich die letzte publizierte Folge rausgebracht, minus 2, Sweet Little Eyes. Aber okay, jetzt... Die Folge war eigentlich gut zu publizieren, weil minus 5, da redete ich noch ganz objektiv über eben dieses Seminar von der DKP. Aber dann, minus 6, ging es schon wieder los. Ich redete über mein Privatleben und Privatproblem. Und das eigentliche Problem liegt ja aber darin, dass minus 6 und minus 7 enthalten Imperialismus-Ausschnitte, also Abschnitte aus meinem Werk, aus meinem Roman Imperialismus. Und das ist auch ja grenzwertig. Also ich weiß einfach nicht. Und ich will auch nicht zu viel preisgeben. Also das sind Sachen, daran arbeite ich. Ich habe so viele Werke, an denen ich arbeite. Und es ist eine diffizile Frage, an welchen soll ich arbeiten? Zum Beispiel Macron hatte ich schon vorgelesen, Budget habe ich schon vorgelesen. Ja, Macron habe ich einmal vorgelesen oder ein, zwei Mal, nicht oft. Aber es ist ein wichtiges Werk für mich, obwohl ich es länger nicht angefasst habe. Macron Budget hatte ich auch ausführlicher vorgelesen, ja, Imperialismus hatte ich schon vorgelesen. Aber die Sache ist, nee, ich will nicht, dass ihr das alle mitkriegt, weil das ist, ich muss hier schaffen in meinem eigenen Kämmerlein. Und da kann ich nicht, das kann ich nicht brauchen, dass mir so viele über die Schulter gucken und da glotzen und ihre scheiß Meinung abgeben und sagen, haha, wie dumm oder was machst du da? Und deshalb, ja, ich kann es nicht haben, Leute. Nee, ich kann euch nicht leiden oder nicht auf diese Art zumindest. Und ja, deshalb streichen wir diese Folgen auch. Also auch die zensieren die deutschen Folgen. Es tut mir auch leid, weil es waren gute Sachen dabei. Auch minus 8, die Folge minus 8 war gut. Und ja, minus 12, vielleicht könnte ich die doch noch publizieren, weil da habe ich eine Rede zum Krieg, zur Lage, zur Kriegslage in der Ukraine vorgelesen von einem christlichen Pfarrer. Aber wie dem auch sei, vielleicht bringe ich die irgendwann als Bonus-Track raus, aber ich habe heute gedacht, nee, wir fangen einfach von vorne an. Es muss jetzt neu losgehen. Ja, und der Fakt des Tages ist doch nun mal, dass ich immer genug zum Reden habe, mir genug einfällt und es daher borniert war oder dekadent oder was auch immer. So sehr ins Private abzudriften, denke ich, weil das ist ja schön und gut. Wir alle wollen dieser Privatier sein, dieses Individuum und müssen es ja sogar. Sind dazu gezwungen, regelrecht im Liberalismus und das ist ja das ganze Übel und so. Und ja, deshalb ist ja alles verständlich, schon gut. Auch ich wollte das zeigen, dass ich ein Privatinteresse habe und so weiter. Aber es hat nicht so hingehauen, glaube ich, also dieser Ausflug ins Private. Ne? Und gut, deshalb kommen wir hier einfach wieder auf die Spur des Objektiven. Und es ist ja bekannt, dass ich von Marlon Grunds Schriften sehr viel halte. Aber ja, er ist irgendwie ein Gott für mich. Und daher muss ich jetzt auch noch mal weiter nachbohren. Denn es gibt einfach nichts, was dem gleich käme. Ein solches Buch wie Kommunismus für Erwachsene. Also es gibt ja andere Bücher, die ich auch gern lese. Philosophische oder sonstige. Aber ja, es gibt schon gute Bücher, aber keines kann eben sein wie dieses Buch. Das ist wirklich ein Buch, das nicht einfach schön sein will, sondern die Welt erklärt oder darstellt. Oder jedenfalls, ja, das Gefühl, wow, so viele Sachen wurden mir dann aufgeschlüsselt und hätte ich das doch nur mal früher gewusst, wie man richtig Stalinist sein kann, was Kommunismus bedeutet und Stalinismus. Und ja, das sind schwierige Fragen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass diese Intention dieses Buches ist es, genau das zu klären und sich in diese diffizile wissenschaftliche Begriffsarbeit zu stürzen. Da schwirren mir einfach so viele Fragmente herum im Kopf. Ja. Vor 2-3 Jahren hatte ich das im Ganzen gelesen, das Buch. Und schwirren mir da rum. Und ja, das ist einfach mein Instrumentenkasten, mit dem ich jetzt die Welt analysiere. Und natürlich habe ich mich seitdem weitergebildet bei Marx und Engels und Lenin nachgeschlagen und sogar Stalin. Aber ja, irgendwie muss ich doch nochmal darauf zurückkommen, weil ich merke jetzt bei einem neuen Werk, das ich schreibe, ich will nicht zu viel verraten, ne? Nicht wieder, dass ihr mir hier reinschaut, aber ich will mal den Arbeitstitel oder ja verraten, nämlich Liberalismus. Ist dieses neue Werk also. Und ich will einfach sagen, dass mir da in meinem Liberalismus viele Bruchstücke herumschwirren, die auf Marlon Grund zurückgehen und wo mir klar wird, ohne ihn und speziell dieses Kommunismus für Erwachsene, ohne dieses Buch könnte ich ja gar nicht leben oder könnte nicht existieren. Jedenfalls könnte nicht die Welt so analysieren und begreifen, wie ich sie heute begreife, was ja nicht die letztgültige Wahrheit sein muss, aber halt mein heutiger Stand, meine geistige Produktivkraft. Und damit genug, glaube ich, der Vorrede, steigen wir ein in dieses Buch, ziehen wir uns doch was raus, ja. Und genau einfach hier objektiv bleiben, ja, also einfach diese Sachen behandeln, was auch immer. Es gibt auch immer was zu reden. Ich frage mich einfach, ob ich wieder auf die richtige Spur komme. Ja, ich will einfach weiter podcasten, aber ich weiß nicht, wie oder über was. Aber wir werden jetzt sehen. Erstmal bringen wir die Nummern wieder auf Spur, die Folgennummern, und sagen deshalb einfach, diese Folge hier ist, ja, sagen wir es frei heraus, die Folge 200. Warum? Weil ich irgendwann vor 200 aufgehört habe, normal zu zählen. Ne? Dann rückwärts und negativ. Und 196 war die letzte eigentliche Zahl, die sich in den Tischlein deck dich Nummerierungsrhythmus fügt. Genau. Ja, aber sagen wir es einfach, obwohl ich es schade finde, keine Nummer 197, 198, 199 dann zu haben. Aber komm, scheiß drauf. Also machen wir das so. Also das ist Folge 200 und damit bekräftige ich das und sage laut ja und anderen ja. Das ist mein Podcast und niemand kann mir den wegnehmen. Und ja, Amen. Aber ich muss hier doch auch nochmal sagen, der eine Punkt, wo ich dann doch im Clinch liege mit Malenkron, das betrifft ja die Drogen und so weiter. Und dazu werden wir jetzt nicht kommen heute. Ich sag nur, es ist wie so ein schwarzer Punkt auf der Seele oder im Körper auch, aber jedenfalls ein schwarzer Punkt der Negativität, wo du ausgespien wirst aus der Gesellschaft, weil du selber diese freie Entscheidung triffst, Drogen zu konsumieren und damit über die bürgerlichen Gesetze hinwegzugehen, die ja im Betäubungsmittelgesetzbuch und so weiter das verbieten oder zumindest den Besitz, nicht aber den Konsum verbieten. Ne? Auch sehr spitz, finde ich. Und ja, also diese Gesetze, die eben zum Wohle des Kapitals existieren, eingerichtet sind auf dieser Basis, aber also nee, ich will dazu mehr nicht sagen, sondern nur, dass es ein schwarzer Punkt ist einfach und man will sich aber auch ruinieren. Und es gibt einfach keinen Kommunismus heutzutage. Es gibt eben nur den Versuch, den Kommunismus wieder aufzubauen und man weiß nicht, wird das erfolgreich sein, aber in dieser Welt also gibt es scheinbar gar keine Hoffnung und keine Aussicht auf ein glückliches Leben. Und was man kann genauso gut Drogen nehmen. Und die Sache ist aber nicht, die Frage ist nicht Drogen nehmen oder nicht, sondern die Sache ist ja, abhängig zu werden und es so zu genießen, zu sagen, ja, ich fühle mich darin wohl, so bedröhnt, so abhängig zu sein, einfach, also so einfach, dass sich mein Leben darum dreht oder jedenfalls ich einfach gar nicht davon lassen will. Und zu wissen, die Autonomie, die Freiheit, die ist ein hoher Wert in der bürgerlichen Gesellschaft. Und nicht nur deshalb wegen den Gesetzen, sondern auch wegen diesem idealen Wert der Autonomie und Freiheit. Auch deshalb fällst du da durchs Raster des bürgerlichen Ansehens als Drogenkonsument einfach, weil du dich nicht im Griff hast offensichtlich. Aber ich glaube, diese Ausführung jetzt, damit musste ich mir nur kurz Luft machen, weil ich habe das vorher überblättert, als ich gerade nochmal auf dem Klo war und dieses Buch nochmal durchblättert habe, bin ich auf diesen Abschnitt über Drogen gestoßen. Und zufällig spielt das auch eine große Rolle, das Drogenthema in diesem neuen Liberalismusbuch, aber kein Wort weiter. Ja? Also das bleibt alles privat. So. Und diese Folgen mit den Imperialismus-Vorlesungen und den anderen, die werde ich vielleicht irgendwann veröffentlichen, aber jetzt eben nicht, warum auch immer. Ja? Ist mir einfach auch zu viel Arbeit, das alles jetzt zu publizieren und so. lesen wir also hier einfach mal kurz rein. Ja, oh, das ist ja immer so hier. Ich weiß einfach nicht, wo anfangen, weil ich mich immer wieder hier festlese und denke, es war aber auch noch anders schön, aber nein. In der Realität angekommen, das heißt doch eben sich festlegen zu müssen und sich darauf ja, festzulegen, sich zu bescheiden, auf diese bescheidene Position, jetzt nur an einem Punkt zu stehen. Und ja, so ist es wohl. Und dieser Punkt ist jetzt hier Seite 110. 110, ja. Kommunismus für Erwachsene erschien im Verlag Das Neue Berlin. Es hat sich also in den Gefilden der linken Kritik nicht viel geändert seit den 1960ern. Übrigens, was mir da gerade einfällt, Malum Grunds Schreibstil, und da rede ich nicht nur über die Abschnitte über Drogen, aber es ist so einfach, dass es einem Angst macht und einem schon fast zu viel ist, die Gewalt. Die einfach aus den Worten, ja, die Worte, die ihm auch strotzen vor Brillanz einerseits, aber da das so eine brillante dialektische Analyse ist, fordert es einen ja auch selber auf zum Handeln. Und das macht einem wiederum Angst. Und man hat das Gefühl, dieser Text, der legt gewalttätig Hand an mich als Leser. Und ich will eigentlich gar nicht weiterlesen. Und es ist aber das nur natürlich für uns in Westdeutschland Sozialisierte. Wir sind eben zart beseitet, so heißt es. Wir haben zum Beispiel in dem Buch von Ronald Schernikau Die Tage in L. Als er in Leipzig studiert hat, hat er dieses Buch geschrieben. Und er schreibt dort über die Negativität des Ostens, was für mich sehr viel Sinn machte, dass die Leute im Osten, naja, er brachte da dieses Beispiel, die klopfen sich auf die Schulter, also so feste, dass man in die Knie gehen muss und so weiter. Aber einfach der Umgangston dort, dass man dort ja auch noch eher böse Worte hört, offene Worte, Bezeichnungen für gewisse Zustände oder Menschen, die eben in nachteiligen Situationen leben, wie Behinderte, eingeschränkt. Also ja, das ist ja schon dieses Wort, die Wortklauberei hier im freien Westen, weil wir müssen die Sprache reinhalten, weil wir im Westen ja täglich spüren und wissen, dass die Realität so brutal, brachial, gewalttätig ist gegen uns alle. Und deshalb aber bitte, wir wollen niemanden auch nur einen Behinderten nennen, weil das wäre wiederum, na, das kann doch nicht sein, das ist doch keine Behinderung. Du kannst doch nicht ernsthaft behaupten, dass dich das einschränkt und irgendwie behindert im Leben, wenn du nicht richtig sehen kannst oder so. Also das ist interessant, dass wir einfach so zimperlich sind im Westen, weil die Realität schon viel zu brachial ist. Und im Osten, da war die Realität ganz schön verglichen mit hier. Die soziale einfach viel, ja, gemütlicher, anständiger und menschlicher. Aber eben darum konnten die Menschen dort brutaler reden und eben auch diese Negativität mitbringen. Aber das nur am Rande hier, falls es euch auch so geht, einfach beim Hören jetzt dieser Abschnitt aus diesem Buch. Ich finde, das ist normal und gerade auch für mich, der ich mich damit irgendwie affirmierend auseinandersetze und einfach sage, ja, bis auf wenige Stellen, die ich nicht verstehe oder wo ich, wie bei Drogen, dann doch eine dezidiert andere Meinung habe, aber wenige Stellen, alles andere ist einfach von so einer genialen, expressiven, ja, feuerwerksartigen, ja, Brillanz, möchte ich sagen, dieses Buch. Und trotzdem ist in mir aber dieser Widerstand, dass ich sage, ui, dieser Text legt, der legt die Axt an mich und ich mag das eigentlich nicht und ich finde das eigentlich nicht okay, so zu schreiben. Aber okay, weiter hier im Text, Seite 110. Kritische Theorie ist immer noch die schlecht verborgene existenzielle Enttäuschung und das zur Soziologie aufgeblähte Lamento darüber, dass der Großteil der Menschen sich im Stande der fortgeschrittenen Totalverblendung befinde. während der kommunistische Klassenkampf auf Basis dieser Erkenntnis längst operiert. Der kritische Theoretiker ist ein Romantiker, der resigniert hat, aber seinen folgerichtig aufkommenden Pessimismus nicht wahrhaben will. So kann er mittels Kritik Resignation kultivieren, gleichzeitig aber auch vorgeben, ihm sei noch an irgendeiner Verbesserung gelegen, was er ja, wenn es der Fall wäre, mit dem Engagement für den Bolschewismus, also vernünftiger Politik statt mahnendem Gestus, unter Beweis stellen könnte, was er aber natürlich als Hampelmann der Bourgeoisie nicht tut. Die Kritik ist die ideologisierte Furcht vor der Tat. Sie ist immer gern gesehen in emanzipativen Kreisen. Aber sobald mal jemand konsequent vorgeht und der Kritik entsprechende Taten folgen lässt, wie bei Lenin, Stalin, Mao und selbst noch bei linksradikalen Degenerationserscheinungen, wie diversen antideutschen Provokationen, ist das für die kritischen Kritiker auch schon wieder zu viel. So ernst sei es dann doch nicht gemeint gewesen. Nein, nein, dies sei nun wirklich nicht mehr ihr Kommunismus. Also gut, wir blättern hier einen Teil vor, Abschnitt vor. Zur Frage, existiert eine Herrschaft von Menschen über Menschen? Das verneint der Verfasser hier. Es ist also eine Art Kritik der Kritik, was uns hier vorgelegt wird. Eine Art Beendigung, Aufruf zur Beendigung der Kritik, damit man endlich anfangen kann mit dem Tun. Und die Kritik, ja, die blockiert das immer, die ist. Tut mir leid, das sind ja zu lange Pausen. Ja, die ist sowas wie die Kacke am Schuh oder so hieß es da, aber ich weiß auch nicht, die Kacke am Schuh der Herrschaft. Und man ist also gleichzeitig Teil dieser Herrschaft, aber teils auch nicht. Man kritisiert, aber stabilisiert dadurch auch nur die Herrschaft. Man ist außen, dünkt sich außen, aber eigentlich innen und immer noch gern gesehen, zumindest als Kritiker, gerne als Kommunisten gesehen sind, die ja wirklich was verändern wollen. Materiell gesehen, materialistisch. Aber nun, der Herrschaftskritiker, Seite 117, will es seinem fragmentierten Bewusstsein gemäß, also möglichst simpel, das heißt unrealistisch. Der Materialist hingegen weiß, dass es heutzutage nur die reaktionäre Konfusion stützt, wenn von Herrschaft Einzelner über Einzelne die Rede ist, wo es in Wahrheit um das weltumspannende Riesengefüge namens Klassenherrschaft geht. Sehr richtig hier, dieser Punkt, da muss ich gleich einhaken, weil Menschen über Menschen, eine Herrschaft von Menschen über Menschen, da denke ich dann eben an einen König, der da sitzt und herrscht und sagt, ja, du, mach das und das. Und so ist es ja heute offenbar nicht. Also wenn man so spricht als Kritiker, Kapitalismuskritiker, dann würde man ja nur die herrschende Konfusion, also dass wir alle sowieso schon so verwirrt sind und gar nicht mehr zurande kommen in dieser Existenzweise, innerhalb der bürgerlichen Lohnarbeitsgesellschaft. Also das befördert das ja nur noch die Konfusion. Und man denkt sich, hä, gibt es jetzt einen König? Und der sagt so, nee, es gibt natürlich trotzdem Menschen, aber Menschen, die einer gewissen herrschenden Klasse angehören. Es geht um Klassenherrschaft. Also ein Riesengefüge, sagt er, weltumspannt, ja. Unsere deutsche Bourgeoisie, die spielt da eben eine entscheidende Rolle, weil sie nochmal deutlich mächtiger ist als andere Bourgeoisien in anderen Ländern und diese anderen Bourgeoisien für sie nur Sekundanten sind, ihre weltumspannende Macht aufrechtzuerhalten oder sie so mit ihnen paktieren. Das ist eben die Compradoren-Bourgeoisie, dann in Ländern Afrikas oder Südamerikas, aber die wahrhaft imperialistische Kraft aus dem Zentrum des Kapitals geht eben aus Deutschland hervor, aus dieser Wucht oder den anderen Ländern im Kern des Imperialismus. Und diese Klassenherrschaft existiert also weltumspannt, aber auch innerhalb der Grenzen Deutschlands sind wir aufgespalten, aufgeteilt als Menschen in diese Klassen. Entweder du bist Bürger, Bourgeois oder Arbeiter und damit ausgebeutet und ausgezehrt. Na, bis eben frei zum Abschuss vogelfrei oder frei zur Ausbeutung für den Kapitalisten, für den Bürger. Und ja, diese bourgeoise Klasse benutzt ihre Macht, um auch den Staat unter Kontrolle zu kriegen und eben den Arbeitern noch mehr abzuknöpfen. Sie brauchen die Arbeiter, damit sie an ihren Produkten schrauben, aber sie müssen eben schauen, wie pressen sie noch mehr aus ihnen heraus und machen es ja eben so, dass sie noch mehr verdienen im Sinne der Gier, die eben so eine Art Grundgesetz oder als eine Art Grundgesetz angesehen wird der menschlichen Natur, oder es muss so gesehen, so sein, so ist diese liberale Welt. Und aber weiter an dieser Stelle. Ich wollte ja nicht abdriften. Weiter. Die Klassenherrschaft des Adels, der Bourgeoisie, des Proletariats etc. ermöglicht ein spezifisches politisches Betriebssystem. Monarchie, parlamentarische Demokratie, Arbeiterräterepublik und so weiter. Diese erzeugt die jeweilige Gesellschaftsform, feudale, bürgerliche, sozialistische etc. und ein Wirtschaftssystem, Lehnswesen, Kapitalismus, Planwirtschaft etc. Macht innerhalb dieses Systems ist abhängig von den beiden letzteren Instanzen, die ihre Grundlage bilden. Macht kann erst ausgeübt werden, wenn die bestimmten System- und Herrschaftsvoraussetzungen erfüllt sind. Eine bürgerliche Klassenherrschaft ermöglicht beispielsweise keine Staatsmacht, die sozialistische Politik betreibt. Umgekehrt duldet eine Herrschaft der proletarischen Klasse keinen Kapitalisten in der Macht, was einmal kapiert, en passant, die Illusion vom dritten Weg irgendwo zwischen Kapitalismus und Sozialismus als gänzlich hinfällig erweist. Ja, da kommt ein Luhmann-Zitat, aber das hatte ich alles auch schon mal in die Shownotes gepackt, unter Folge 146, was glaubst du? Warum? Mir schien es ganz aufschlussreich, einfach alles, was hier erklärt wird, ja über die Gesellschaft war. Also, ja, wir brauchen uns da nicht wundern. In Chile zum Beispiel, dass Allende weggeputscht wurde, das war einfach naiv, oder wir müssen für die Zukunft Schlüsse ziehen. Es kann nicht gehen innerhalb einer Klassenherrschaft. Du kannst nicht sozialistisch die Wirtschaft umgestalten, sondern du musst zuerst schauen, dass diese Gesellschaftsform, die Basis, umgewälzt wird und also das politische System nicht mehr die Staatsmacht nicht mehr der Spielball dieser bourgeoisen Klasse ist, sondern jetzt die Arbeitermacht die herrschende Macht ist. Und dann kann man weiterschauen, wie man in Richtung Sozialismus kommt. Aber nun, jetzt blättern wir vor zur Seite 125. Die Fantasie an die Macht. Parole aus dem Pariser Mai 68. Ja, okay. Das kindliche Bewusstsein ist noch kein Ganzes. Es ist momenthaft launisch, nur vereinzelt schon entwickelt, kurz noch fragmentarisch. Das Festhalten an diesem Bewusstsein im Erwachsenenalter besiegelt die Unmündigkeit, deren Ausdruck nahezu all jene Formen sind, die die autonome Emanzipationskultur ausmachen. Vom letzten Einhorn über die Romantik von Tokotronic-Songs bis hin zu allgemeinen Slogans gegen die Erwachsenenwelt. Das Kind weiß noch nicht, was es bedeutet, erwachsen sein zu können. Das Kind sieht sich auch nicht als schon in Entwicklung begriffenen Erwachsenen, sondern stets als Kind. Kindisch bedeutet, man will alles oder gar nichts. Den fertigen Kommunismus oder den Untergang in der Barbarei. Dazwischen ist nichts. Die Hände sollen so sauber bleiben wie die Theorie, frei von Realität. Man will von Frankfurt, Kapitalismus, nach Hamburg, Kommunismus. Aber wenn der Zug, Revolution, nur bis nach Bremen, Realsozialismus, fährt und man von da aus selber sehen muss, wie man weiterkommt, möchte das Kind lieber gar nicht mehr fahren und stattdessen zu Hause bleiben, wo ihm aber das Haus, Existenz innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, unterm Hintern zusammenbricht. Das ist entweder gnadenlose Dummheit oder eben, und das ist zu befürchten, der Beweis dafür, dass das kindische, zum Beispiel herrschaftskritische Individuum in Wirklichkeit gar nicht auf die Reise gehen will. Wer in der Wüste verdurstend nicht nach dem angebotenen Wasser greift, weil er lieber Limonade hätte, ist nicht mehr zu retten. Und unsere Welt, das ist diese Wüste. Wer anderes annimmt, ist Romantiker, der von seinen kindlichen Illusionen über die Beschaffenheit der Welt einfach nicht abrücken will. Jedenfalls scheinen die Emanzipativen den Kapitalismus letztlich für so tragisch nicht zu halten, wenn sie jede Verbesserung, die der reale Sozialismus gebracht hat, ablehnen oder ihren Antikommunismus rationalisieren, indem sie dem Sozialismus andichten, er sei sogar schlimmer als die Zustände, die die bürgerliche Gesellschaft Tag für Tag weltweit zementiert, das heißt, den Kapitalismus in all seiner Brutalität gar nicht erfasst haben können und also vorbegrifflich und präaufklärerisch bleiben. Man hat es mit Unaufgeklärten zu tun, die aber aufklären wollen. Die Bezeichnung dafür ist Kritiker. Ja, sehr gut. Die haben das einfach nicht erfasst. Ja, lesen wir hier diese Fußnote dazu durch. Ich will da gleich nochmal dazu was sagen. Aber hier, wie ist das, wie kann man den Kapitalismus in all seiner Brutalität erfassen? Es ist ja so, diese Zustände werden zementiert. Deshalb ist es auch schlimm, dass das jeden Tag weitergeht. Wir wissen nicht, kommen wir überhaupt zur Revolution, aber jedenfalls jeder Tag, der das so weitergeht, es wird noch stärker zementiert in den Hirnen der Leute. Auch die Hoffnungslosigkeit wird größer. Also die Leute können sich gar nichts anderes vorstellen. Die Milliarden an Unterjochten, der allergrößte die Mehrheit von denen, hat ja noch nicht mal den Ansatz eines Bewusstseins darüber, dass sie derart unterjocht sind und einer ausgebeuteten Klasse angehören. Also für sie ist das einfach so, normal ist halt Business as usual, es ist halt so die Welt. Aber dass das irgendwie Unrecht ist und man dagegen kämpfen könnte und es sehen haben könnte, das ist ja diese Bewusstseinsbildung, das Klassenbewusstsein, was nicht so leicht möglich ist und wozu wir hart arbeiten müssen als Kommunisten. Aber also ja, die materielle Gewalt einerseits, aber andererseits wird auch ideologisch das Regime des Kapitalismus mehr und mehr zementiert, je länger es so weitergeht. Und aber jetzt einfach diese Fußnote, die an dieser Stelle einbringt, lese ich hier vor. In der kritisch-emanzipativen Szene lebt und leidet man nach der Devise, wenn die ewige, zwanglose, adonitisch-anarchistisch befreite, anti-unterdrückerische, anti-herrschaftliche, anti-autoritäre globale Weltkommune der antirealsozialistischen Wertkritiker erstmal qua bloßer Aufklärung und ohne Gewalt in die Klammer Anti-Realität umgesetzt ist, also in voraussichtlich ca. 17.000 Jahren, dann wird Leo trotz Klotek friedfertig verkünden, es gibt keinen Mord und keinen Hunger mehr. Dafür, denken Sie, hat es sich dann gelohnt, ein paar Jahrtausende Elend, Mord und Totschlag en masse lang die Revolution aufzuschieben, um sich nicht als autoritärer Kommunist gerieren zu müssen. Befreiung und Versittlichung der Menschheit durch Vergesellschaftung des Privateigentums? Gute Idee, aber bitte nicht zu schnell Wirklichkeit werden lassen. Es könnten schließlich ein paar Nazis oder bürgerliche Meinungsfreiheitshampelmänner darunter leiden. Nie wieder Gulag, nie wieder Stalin. Genau, damit macht er sich also lustig über diese Devise, die friedliche Revolution. Und bis dahin dauert es noch 17.000 Jahre und da geschehen Massenmorde, Völkermorde, massenhaft. Aber wir sind nicht dran schuld. Wir warten halt so lange, bis die Revolution auf friedlichem Weg zustande kommt. Und es war ja auch friedlich, was Lenin gemacht hat. Die Oktoberrevolution verlief ja friedlich, aber eben die Konterrevolution, die Reaktion, reaktionären Kräfte, die müssen wir einberechnen. Und das war ja auch damals, die 9 Millionen Toten des russischen Bürgerkriegs gingen eben aufs Konto dieser Reaktion, weil sie das nicht zulassen wollten, dass sich da ein Staat etablierte auf sozialistischen Normen, basiert auf der Macht der Arbeiter. Aber nun, ich will hier eigentlich zu einem Punkt kommen, zu der Herrschaft, hier haben wir es ja. Weil bei meinem Bruder ist das auch so, spür ich auch, ein persönliches Versagen dabei, dass ich einfach dabei versagt habe, ihn zum Kommunisten zu bilden. Und was bei ihm dann immer wieder aufkommt in solchen Diskussionen über Politik, über Allgemeines, diese Herrschaft der Menschen über Menschen, und das war im Sozialismus ja auch noch so, da gab es ja auch noch die oben standen, den Parteiapparat, und das sollte einfach nicht so sein, in einer idealen Welt, und das wäre so ideal, kein Mensch soll über einen anderen, aber Einen Moment mal, ja, ich mache mich darüber lustig, weil es auch wirklich kindlich ist, so eine Ablehnung von Herrschaft. Aber ich hatte hier noch was vergessen, das zu kommentieren, nämlich was wir gerade gelesen hatten. Das fand ich nämlich so schön, diese Metapher, man will von Frankfurt nach Hamburg. Und Frankfurt steht jetzt für den Kapitalismus, Hamburg für den Kommunismus. Und der Zug, in den wir da einsteigen, ja gut, das ist die Revolution, schön, dass die stattfindet, dass sie fährt, aber leider nur bis Bremen. Es hat nicht ganz gereicht, stellt man dann irgendwann fest, wenn man die DDR hat oder Sowjetunion und sagt, das ist jetzt ja nur der real existierende Sozialismus, das ist noch nicht dieser Kommunismus, von dem Lenin geschwärmt hat, was dann möglich sein könnte, ja, wenn wir diese Klassenkämpfe durchfechten und die Macht des Kapitals endgültig brechen. Aber es waren eben die historischen Umstände nicht so, die geballte Reaktion. Die reaktionären Mächte des Westens, eben vor allem dieser imperialistischen Staaten, waren eben noch sehr stark und sehr angriffslustig gegen die Sowjetunion und vor allem Hitler dann, der Faschismus, der unterstützt wird immer wieder von den bürgerlichen Kräften. Aber all das ist also Teil des Problems, warum dieser Zug leider nicht bei seinem Endziel ankam in Hamburg. Und aber immerhin kann man sagen, Bremen, das ist doch auch was, das ist doch eine Verbesserung, wenn wir doch aus Frankfurt weg wollten. Aber da grätscht das kindliche Bewusstsein dazwischen und sagt, nee, also entweder oder, entweder ganz oder gar nicht. Das ist so wichtig. Die bürgerliche Gesellschaft ist zutiefst idealistisch. Sie will alles gleich fertig haben und sagt, entweder fertig oder nichts. Ja, der Sozialismus, der war ja nicht fertig und deshalb ist er gescheitert. Das ist unwiderlegbar gescheitert, der Sozialismus, weil, na klar, wenn das der fertige Kommunismus sein sollte, ja, dann war er offensichtlich nicht so gut, wie sich die Leute versprochen haben. Aber das behauptet ja auch kein Kommunist, dass das, was in der DDR existiert hat, schon der fertige Sozialismus oder Kommunismus gewesen sei. Aber es war ja eben eine ganz klar objektiv feststellbare und messbare und sichtbare Verbesserung gegenüber den gesellschaftlichen Zuständen, die wir im Westen Tag für Tag erfahren und zementiert bekommen. Also, ja, und das ist eben dieses Kindliche, ja, man sagt, ich will die Limonade und das Glas Wasser, das mir da angeboten wird in der Wüste, das lehne ich ab. Ich lehne es ab, dass die kommunistische Partei mir dieses Angebot macht. Du kannst doch hier ein Arbeiter sein im sozialistischen Staat und schau mal, da geht es dir nicht so schlecht. Ja, okay, wir haben jetzt gerade nur Wasser vorrätig. Wir sind hier in der Wüste, ja, wenn du da rausgehst in Westen, da bist du in der Wüste, da bist du auf dich allein gestellt, Einzelkämpfer. Und das ist nicht angenehm, in so einer Gesellschaft zu leben, aber okay, wenn du willst, ja, dann mach halt. Und so ist es leider, dass die meisten, ja, dass ja auch ich so bin, ich begehre einfach immer was, ne, das ist das, mit den Drogen auch. Und nun ja, so in der DDR verständlich, dass die Leute dann einfach begehren, zu sagen, ich will in den Westen, obwohl ich eigentlich weiß, das ist der Kapitalismus, da geht es mir schlechter, aber ich will trotzdem, es ist einfach so interessant, immer dieses andere, ne? Naja, da gibt es keine einfache Lösung. Aber gut, dann weiter im Text. Ich will jetzt noch zu einer bestimmten Stelle kommen. Ja, lesen wir das. Seite 131. Die Herrschaft Mensch über Mensch wurde optimiert zur Herrschaft Klasse über Klasse, vermittelt durch Gesetze. So lassen sich selbst bei sorgfältigster Suche keine Einzelverantwortlichen für die Gesamtmisere mehr finden. Mitgliedern der herrschenden Klasse ermöglicht das, sich mit Weiterleitung an den jeweils nächsten Erfüllungsgehilfen der Bourgeoisie oder eben an die Justiz aus der Affäre zu ziehen. Ja, die Justiz, letzte Zuflucht, aber eben auch nur Erfüllungsgehilfe der Bourgeoisie. Aber die Herrschaftskritiker antibolschewistischen Zuschnitts interessiert das nicht. Sie verbleiben in der klassisch-idiotischen Vorstellung, es ließen sich einzelne Kapitalisten als Individuen liquidieren und damit sei die Macht beendet. Man muss die Kapitalisten aber als Klasse liquidieren, was Ersteres natürlich einschließt, aber als bloß notwendige, nicht hinreichende Bedingung. Man kann natürlich alle Kapitalisten eines Landes erschießen, der Kapitalismus liefe dann aber trotzdem weiter wie gehabt. Man kann andererseits die sozialistische Parteiherrschaft etablieren und ein Gesetzeswerk errichten, welches das Treiben der Kapitalistenklasse verbietet, sie gleichzeitig enteignen und einzelne ihrer Vertreter in Haftanstalten überführen, Das ist dann die hinreichende Bedingung für die Beendigung der Kapitalistenherrschaft. Es ist aber innerhalb der irrigen, durch und durch romantischen, also sich selbst fortwährend täuschenden und in Naivität haltenden Logik der Herrschaftskritik schlüssig, dass man nichts davon wissen will, inwiefern und warum es in bürgerlichen Gesellschaften eine Herrschaft der Gesetze gibt, die im Interesse einer Klasse existieren und letztlich eine Form von Klassenherrschaft ausmachen, welche schon qua bloßer Existenz der bourgeoisen Klasse und ihrer Verwaltungsmechanismen nebst den Mitteln der sozialen Gewohnheiten ihr Vorhandensein zementiert. Es ist dann auch nur konsequent, wenn Anarchisten nicht die Klasse bekämpfen, sondern einzelne Menschen, wie das von RAF, Polizisten, Verprüglern und sonstigen Autonomen ja hinlänglich bekannt ist. Trotzdem wollen viele dieser Spinner wie selbstverständlich Kommunisten sein. Aber ihre fragmentierende, undialektische Weltsicht erlaubt es ihnen nur, Anarchisten mit schlecht aufgeschminkter Marxistenmaske zu sein. Es ist das bürgerliche Schaf, das sich für einen kommunistischen Wolf hält, weil es ein paar Marx-Zitate auswendig blöken kann. Ah, Moment mal, hier ist wieder eine Fußnote an der Stelle. Ah ja, zu dieser spezifischen Verblödungssorte hat der verdiente realpolitische Genosse Wassil Rionowitsch alles Nötige gesagt. Oder Vissarionowitsch, also jedenfalls Stalin ist damit gemeint, das war sein bürgerlicher Name oder jedenfalls Geburtsname, Familienname. Manche sind der Auffassung, der Marxismus und der Anarchismus hätten ein und dieselben Prinzipien. Es gäbe zwischen ihnen lediglich taktische Meinungsverschiedenheiten, sodass es ihrer Meinung nach ganz unmöglich sei, diese beiden Strömungen einander gegenüberzustellen. Dies ist jedoch ein großer Irrtum. Wir sind der Auffassung, dass die Anarchisten richtige Feinde des Marxismus sind. Wir erkennen also auch an, dass man gegen richtige Feinde einen richtigen Kampf führen muss. Deshalb aber ist es notwendig, die Lehre der Anarchisten von Anfang bis zu Ende zu untersuchen und sie von allen Seiten gründlich zu erwägen. Die Sache ist die, dass der Marxismus und der Anarchismus sich auf völlig verschiedene Prinzipien gründen, obgleich beide unter sozialistischem Banner in der Kampfarena erscheinen. Der Grundstein des Anarchismus ist die Persönlichkeit, deren Befreiung seiner Ansicht nach die Hauptbedingung für die Befreiung der Masse, des Kollektivs ist. Nach Ansicht des Anarchismus ist die Befreiung der Masse unmöglich, solange die Persönlichkeit nicht befreit ist, weshalb seine Losung lautet: Alles für die Persönlichkeit. Der Grundstein des Marxismus dagegen ist die Masse, deren Befreiung seiner Ansicht nach die Hauptbedingung für die Befreiung der Persönlichkeit ist. Das heißt, nach Ansicht des Marxismus ist die Befreiung der Persönlichkeit unmöglich, solange die Masse nicht befreit ist, weshalb seine Losung lautet: Alles für die Masse. Stalin, Anarchismus oder Sozialismus, Werke, Band 1, Berlin 1950, Seite 257 bis 323. Hier zitiert nach ML Werke. Ja, und nur noch ein Kommentar des Verfassers. Und Stalin hatte eben damals noch gut reden, weil solch ein Blödsinn ja heute bei weitem nicht mehr bloß für Anarchisten, sondern selbst für einen großen Teil derer, die sich Marxisten nennen, zutrifft. Die Ideologie des Fragments, die Vernichtung von durch Realität belastbaren Kriterien, die libertäre Gleichgläubigkeit und die kindische Arglosigkeit gegenüber der Brachialität des liberalen Systems in der Linken haben dazu geführt, dass man kaum noch Zeit hat, sich mit den bürgerlichen Feinden des Marxismus auseinanderzusetzen, weil schon die Begriffsapparate der Linken so sturmreif geschossen wurden, dass man ständig dazu gezwungen ist, hier den Marxismus gegen seine idealistischen Anhänger zu verteidigen. Genau, dieser Idealismus, also sagt die Persönlichkeit befreien, die Persönlichkeit, das steht im Zentrum und überhaupt dieser liberale Staat, diese Ideologie, die erlaubt doch auch die Befreiung des Individuums. Und da müssen wir jetzt nur schauen, wie kommen wir zum Kompromiss mit dem Kapital. Ja, die haben einfach diese Brachialität des Kapitalismus nicht ganz erfasst oder stellen sich blöd oder ja, haben sich da gut eingerichtet in ihrer Existenz als Kritiker eben. Aber und werden dafür ja auch belohnt vom bürgerlichen Staat. Denn wo viel kritisiert wird, muss sich ja real nichts ändern. Wir haben ja die Meinungsfreiheit, immer das Recht, sich zu beschweren. Aber okay. Ich glaube, damit genügt uns das für heute von Mal und Grund. Und ich schlage hier auf das Werk seines großen Lehrvaters, also Karl Marx. Zur Judenfrage. Dieses Werk hatte ich schon öfters mal behandelt und vorgelesen. Und ja, mir fällt es einfach schwer, den entscheidenden Gehalt daraus zu extrahieren. Aber es ist wichtig, diese Spaltung des Menschen, der in zwei gespalten wird. In Ideales und in ein reales, materielles Sein. Und deshalb lese ich da weiter. Es ist sogar die Rede von Antisemitismus. Bei Marx habe ich jetzt gelesen, beim Googlen, ja, das wollte man hier rausinterpretieren aus dieser Schrift. Und es ist nicht so einfach, es ist nicht so klar. Man muss da sehr dialektisch rangehen. Aber für mich ist klar, dass Marx recht hat in seiner Grundaussage. Und so wie ich die verstehe, ist die... Nun gut. Er sagt, das Judentum ist praktisches Interesse, ja, die Religion gründet sich darauf. Es gibt ja auch so viele praktische Regeln. Ich bin jetzt natürlich kein Jude und kenne mich da nicht aus, aber trotzdem ist es ja so irgendwie, das ist eine praktische Religion und darauf gegründet, auf das praktische Eigeninteresse. Und so sagt Marx, naja, jetzt ist die Gesellschaft irgendwie jüdisch geworden in den letzten Jahrzehnten und mit der Heraufkunft des frühen Kapitalismus zu der Zeit, als Marx also schrieb, um 1850. Die Gesellschaft ist jetzt praktisch selbst jüdisch geworden, dadurch, dass sie das Geldinteresse, dieses praktische Eigeninteresse über alles stellt. Und die wirkliche Emanzipation der Juden, klar, sagt Marx, könnte man ihnen ihre politischen Rechte geben, sie zu vollen Bürgern machen, was sie damals eben nicht waren in Deutschland. Also kein Wahlrecht oder eben Bürgerrechte, war damals jetzt vielleicht, weiß ich nicht, war noch nicht so die Zeit. Aber in anderen Ländern wurde ja schon gewählt, in Frankreich, in den USA. Aber jedenfalls sagt Marx, es reicht nicht. Also den Juden nur diese Rechte zu geben und sie davon zu erlösen, so ein Volk zu sein ohne Heimat, das nur geduldet ist. Ja, das wäre schön, aber wir müssen noch weitergehen und generell den Staat von der Religion erlösen, die Gesellschaft, den Mensch von der Religion erlösen, sodass die Religion nicht mehr nötig sein wird. Also dass man sich da ein ideales Reich einbildet nach dem Tod oder dass jedenfalls alle Unzulänglichkeiten der irdischen Existenz dann aufwiegt. Es ist sehr dialektisch, was er dann am Ende beschreibt. Der Christ ist Jude geworden, weil wir jetzt alle in den Kapitalismus übergegangen sind und der Jude irgendwie Christ geworden. Aber das finde ich sehr gut erstmal, diesen dialektischen Dipol, der gebildet wird zwischen dem Juden, der ist so praktisch, veranlagt aufs Rechnen, auf was auch immer. Der Christ, der ist irgendwie ideal, hebt alles in den blauen Himmel. Und ja, für ihn existiert irgendwie das Ideal. Aber das ist sehr dialektisch. Und am Ende schreibt Marx eben, naja, wir müssten die Gesellschaft vom Judentum emanzipieren. Also, naja. Das heißt nicht, das Judentum irgendwie ausrotten oder so, sondern so, dass dass diese Grundtendenz, die Marx jetzt hier in Verbindung bringt mit dem Judentum, das praktische Bedürfnis, das Eigeninteresse, die Geld- und Tauschwirtschaft, wie dem auch sei, vielleicht ist das auch nicht richtig von Marx, das so zu schreiben, oder aus heutiger Sicht zumindest, würde man das nicht mehr so machen. Ist ja klar, es war eben eine andere Zeit. Aber jedenfalls, wenn wir die Gesellschaft nur davon erlösen könnten, dann wäre das die Befreiung aller Menschen, der Juden, der Christen und überhaupt aller. Also, ja. Aber es sind nicht die Juden schuld irgendwie, sondern es ist einfach in ihrer Religion so, dass sich da etwas verkörpert, etwas Faszinierendes, was irgendwie paradigmatisch steht für den ganzen Kapitalismus. Und das ist einfach diese Aussage von Marx. Und ich würde das verteidigen und sagen, das ist nicht antisemitisch, aber das ist sehr, sehr interessant. Wir müssen das genau untersuchen, was er hier eigentlich sagt. Also er kritisiert diese Schrift von Bruno Bauer, der sich dieser Frage annimmt, ja, wie können die Juden jetzt emanzipiert werden? Damals, wie können sie auch ihre Bürgerrechte erhalten? Lesen wir hier also rein. Part, naja, das ist die Nummer 353. Ja, Seite 6 auf diesem PDF, das ich hier vor mir habe. Die politische Emanzipation des Juden, des Christen, überhaupt des religiösen Menschen, ist die Emanzipation des Staats vom Judentum, vom Christentum, überhaupt von der Religion. In seiner Form, in der seinem Wesen eigentümlichen Weise als Staat, emanzipiert sich der Staat von der Religion, indem er sich von der Staatsreligion emanzipiert. Das heißt, indem der Staat als Staat keine Religion mehr bekennt. Indem der Staat sich vielmehr als Staat bekennt. Die politische Emanzipation von der Religion ist nicht die durchgeführte, die widerspruchslose Emanzipation von der Religion, weil die politische Emanzipation nicht die durchgeführte, die widerspruchslose Weise der menschlichen Emanzipation ist. Okay, also hier sagt er, weist er jetzt auf dieses Grundproblem hin, auch wenn wir denen die vollen Rechte geben, du darfst zur Synagoge gehen oder jeden Gott anbeten, den du willst, aber das ist eben noch nicht die menschliche Emanzipation, weil damit ist erstmal nur gesagt, politisch, ja, darfst du das, aber es ist ja eigentlich Zeichen des Elends, ein Ausdruck des menschlichen Elends, dass man es immer noch nötig hat, zu einem Gott zu beten. Genau, deshalb ist diese Emanzipation immer noch widersprüchlich. Du darfst jetzt zwar beten, aber wie kannst du überhaupt frei sein, wenn du es nötig hast zu beten? Aber ja, so verstehe ich das hier. Die Grenze der politischen Emanzipation erscheint sogleich darin, dass der Staat sich von einer Schranke befreien kann, ohne dass der Mensch wirklich von ihr frei wäre. Dass der Staat ein Freistaat sein kann, ohne dass der Mensch ein freier Mensch wäre. Bauer selbst gibt dies stillschweigend zu, wenn er folgende Bedingung der politischen Emanzipation setzt. Zitat Bauer: Jedes religiöse Privilegium überhaupt, also auch das Monopol einer bevorrechteten Kirche, müsste aufgehoben und wenn einige oder mehrere oder auch die überwiegende Mehrzahl noch religiöse Pflichten glaubten erfüllen zu müssen, so müsste diese Erfüllung als eine reine Privatsache ihnen überlassen sein. Zitat Ende. Der Staat kann sich also von der Religion emanzipiert haben, sogar wenn die überwiegende Mehrzahl noch religiös ist. Und die überwiegende Mehrzahl hört dadurch nicht auf, religiös zu sein, dass sie privatim religiös ist. Genau, also das gesagt wird, jeder nach seiner Fasson soll glücklich werden und du kannst privat alles sein religiös, aber es ist halt nicht mehr staatlich irgendwie vorgegeben, wir sind ein christlicher Staat, also es kann nur der christliche Gott angebetet werden. Aber das Verhalten des Staats zur Religion, namentlich des Freistaats, ist doch nur das Verhalten der Menschen, die den Staat bilden, zur Religion. Es folgt hieraus, dass der Mensch durch das Medium des Staats, dass er politisch von einer Schranke sich befreit, indem er sich im Widerspruch mit sich selbst, indem er sich auf eine abstrakte und beschränkte, auf partielle Weise über diese Schranke erhebt. Es folgt ferner, dass der Mensch auf einem Umweg durch ein Medium, wenn auch durch ein notwendiges Medium, sich befreit, indem er sich politisch befreit. Es folgt endlich, dass der Mensch, selbst wenn er durch die Vermittlung des Staats sich als Atheisten proklamiert, das heißt, wenn er den Staat zum Atheisten proklamiert, immer noch religiös befangen bleibt, eben weil er sich nur auf einem Umweg, weil er nur durch ein Medium sich selbst anerkennt. Die Religion ist eben die Anerkennung des Menschen auf einem Umweg, durch einen Mittler. Mittler, ja. Der Staat ist der Mittler zwischen dem Menschen und der Freiheit des Menschen. Ah. Deshalb kann im Kommunismus der Staat langsam absterben, wie Marx sagt an anderer Stelle, absterben eben, weil der Mittler da nicht mehr nötig sein wird. Wenn die Menschen so vorbereitet sind, sich sittsam zu verhalten, anständig und ja, auf diese Weise produzieren können, dass sie miteinander auskommen und es einfach eine Gesellschaft ist, wo jeder seinen Platz zum Leben hat. Aber dazu brauchst du eben eine lange Vorbereitungszeit. Deshalb wirst du auch noch den kommunistischen oder sozialistischen Staat brauchen. Wie Christus der Mittler ist, dem der Mensch seine ganze Göttlichkeit, seine ganze religiöse Befangenheit aufbürdet, so ist der Staat der Mittler, in den er seine ganze Ungöttlichkeit, seine ganze menschliche Unbefangenheit verlegt. Genau, also der Mensch sagt, ja, der Staat, der ist so, der ist unbefangen, der ist neutral, der ist dieses ideale Wesen. Ich als Mensch bin nicht so, ich bin ja nur hier niederer, schmutziger Mensch und muss mich an den Staat wenden. Und das ist gleichsam so eine Transformation des religiösen Gefühls ins staatsbürgerliche Gefühl. Aber ja, ich denke, wir haben das jetzt hier gut gelesen, mal diesen einen Abschnitt und da muss ich dann weiterlesen, weil der Text geht noch sehr viel weiter. Und ja, also ich werde hier langsam unkonzentriert, deshalb muss ich das jetzt auch dem Ende zustreben lassen. Es ist eine Stunde vergangen und ich bedanke mich und sage, ja, das war Folge 200. Eine knappe Folge, ja, es ist kein Feuerwerk heute. Warum? Ja, Leute, also hört mal. Weil ich einfach unsicher bin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich meinen Podcast wieder rausbringen kann oder... Ja, wie ist das überhaupt wieder publizieren? Warum habe ich ihn überhaupt zurückgezogen? War das die richtige Entscheidung? Und das ist eben alles, ja, mir nicht ganz klar. Aber okay, dann ja, mag ich es einfach hierbei belassen und sage euch, ja, vielen Dank und dann soll es auch bald weitergehen, hoffentlich jetzt wieder kontinuierlich und nicht mit unzähligen Neuversuchen und Anläufen. Und damit sage ich ciao, ciao, auf Wiederhören.